Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge des Glückfinder-Podcasts. Heute live vom Glückfindertag hier in Ludwigsburg in der Barefoot Way Academy und mein Interviewgast ist der liebe Holger Andreas Elstner. Hallo lieber Holger.
Hallo lieber Andreas.
Auf dich bin ich aufmerksam geworden, weil du mir empfohlen wurdest von einer lieben Freundin. Mensch, Holger, bei dem war ich mal, den kenne ich, ein total toller Typ. Und dann habe ich mir deine Internetseite angeguckt und habe da mal reingefühlt und das hat mich spontan angesprochen, was ich da gelesen habe. Und dann haben wir zum ersten Mal telefoniert und dann hast du gesagt, ja, klar, gebe ich dir ein Glückfinder-Interview, finde ich toll. Heute klappt's. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir und unseren Hörern deine Geschichte zu erzählen, die, wie ich finde, ziemlich interessant ist, weil es ziemlich deutlich macht, wie so manche Sachen sind. Holger, dann fang doch mal an zu erzählen. Du wurdest geboren.
Ja.
Und dann ging's los. Dann hast du eine Ausbildung gemacht?
Auch, ja.
Das wird dein zähes Gespräch, Holger. Nein, komm jetzt. Komm mal wieder zurück in den Moment und lass uns das Ding mal durchziehen. Genau, du hast eine Ausbildung gemacht. Du warst, also machen wir gleich einen groben Schlag, du warst Investmentbanker. Du warst ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Investmentbanker mit einem tollen Leben.
Ja. Also klar, es gibt Gründe, warum man eine solche Karriere anstrebt. Eigentlich wollte ich Lehrer oder Arzt werden. Aber in jener Zeit, als man seine Studienwahl trifft, gab es in meiner Ursprungsfamilie oder Herkunftsfamilie, wie auch immer das nennt, in meiner Familie, einen Vorfall, der meine Entscheidung, meine Berufsfindungsentscheidung beeinflusst hat. Und ich war fortan, und das hat natürlich auch mit der Konditionierung zu tun, ich habe etwas erlebt, wie Wohlstand mit einem Schlag verloren gehen kann. Und fortan war ich bemüht, dieser Angst, die da entstehen kann, davonzulaufen, indem ich viel Geld verdiene. Das kann man sagen, als Lehrer kann man es vielleicht nicht verdienen, deswegen wurde ich kein Lehrer. Als Arzt konnte man es damals zumindest mal nicht. Da hieß es, es gab eine Ärzteschwemme, also in die Betriebswirtschaft. Und dort relativ schnell zu einem Großkonzern, Daimler, dort war ich 10 Jahre im Finanzmarkt tätig und dann ins Investmentbanking. Und letztlich, und das ist etwas, was ich dann natürlich auch erfahren konnte, es ist nicht die freie, wirkliche freie Berufswahl gewesen, es ist eine konditionierte Wahlentscheidung gewesen, aus einer Angst heraus. Natürlich ist das unbewusst. Und dieses viele Geld verdienen wollen, hatte auch bei mir zumindest mal nicht die Eigenschaft, dass ich viel konsumieren musste. Ich brauchte Geld auf der Seite, um mich sicher zu fühlen. Und nur wenn es dort war, fühlte ich mich gut und habe es eben auch gehortet, habe es nicht ausgegeben, in dem Sinne, weil ich auch ahnte, das Lehrersein, Menschen etwas zu geben, steckt schon in deinem Leben hier drin und deswegen wirst du das Geld vielleicht auch brauchen. Für eine Zeit, wo du nämlich komplett loslässt und neue Wege gehen wirst. Mhm.
Und wie ging es dann weiter?
Das Leben war von der Form her natürlich sehr erfolgreich, war sehr gut. Alles hat gepasst, also zumindest mal die Ziele, die ich mir so gesteckt habe, mit 30 so und so ein schönes Auto, Familie, dann vielleicht auch ein Haus und einfach gewisse Karriere, materialistische Ziele zu stecken. Die hatte ich, hatte ein hohes, in meiner Branche ein sehr hohes Ansehen und insofern eigentlich alles, was man sich, wenn man so einen Karriereweg aussucht, dann alles gefunden, was man gesucht hat, wonach man gestrebt hat. Dann aber, und das ist eben diese höhere Intelligenz des Lebens, die sagte, du brauchst diese Erfahrung, das ist wichtig, weil für deinen weiteren Weg musstest du da durchgehen. Später wird dir kein Mensch zuhören, wenn du 20 Jahre im Wald verbracht hast. Du musst durchs Investmentbanking gehen oder du musst durch die Wirtschaft gehen. Du musst etwas erleben, du musst die Nöte, die Ängste, dieses Hamsterrad erleben, um vielleicht zum gewissen Zeitpunkt auch darüber reden zu können und verstanden zu werden. Aber freiwillig tust du das nicht, weil ich natürlich auch von diesen Ängsten geprägt war. Also ich habe nicht einfach dann mit 30, 35 gesagt, so, jetzt spüre ich eigentlich, wollte ich ja Lehrer oder Arzt werden. Lehren, was kannst du lernen? Ein bisschen Weisheit fließt ein in dir, wenn du in die Stille gehst, da ist Intuition, da ist Inspiration. Und jetzt machst du was anderes. So funktioniert es im Leben natürlich nicht, weil wir Konditionierungen haben, Glaubensmuster. Das Leben hat mich insofern ein bisschen zwingen müssen und hat mir Schicksalsschläge bereitet, die mich weichgeklopft haben, die mein Ego weichgeklopft haben, in einer Weise, dass ich erkennen musste, so jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich nicht nur diesen zwischen Bauch und Kopf, diesen Dialog, ah, du solltest vielleicht was anderes machen, Investmentbanking ist nicht ganz deine Welt, und dann der Kopf, ja, was willst du sonst machen, du hast Familie, du hast Verantwortung. Und diesen Dialog, den führte ich erschreckenderweise, glaube ich, 10 Jahre lang, weil ich irgendwann im Jahre 2012, glaube ich, letztlich tatsächlich dieses Buch geschrieben habe. Und in dem Zusammenhang fiel mir ein altes Notizbuch in die Hand und das war auf 2001 datiert und da das waren die ersten Zeilen eines Buches, das ich angestrebt habe.
Was du dann später geschrieben hast.
Ja, genau. Aber ich wäre überhaupt nicht, natürlich 2001 überhaupt nicht bereit dazu gewesen. All diese Erfahrungen, die ich dazwischen sammeln musste, waren ja erforderlich, um überhaupt irgendeine gewisse Tiefe in dieses Buch reinbringen zu können.
Ja, ob Tiefe nicht. Die Frage ist halt auch, wenn jemand gekommen wäre oder wenn dein zukünftiges Ich zu dir zurückgekommen wäre und hätte gesagt, du Holger, immer zu, das ist unser Plan, dann, wie du sagst, wärst du wahrscheinlich gar nicht bereit gewesen, da zuzuhören und da einen Schritt zu gehen, sondern auch das, was du jetzt natürlich beschreibst, was rückblickend betrachtet für dich eine gewisse Logik natürlich hat und man natürlich jetzt mit neuen Wörtern und mit neuen Zusammenhängen, die man sich erarbeitet hat im Laufe der Zeit, natürlich das auch wunderbar sozusagen argumentieren kann, was da passiert ist und wie das passiert ist und dass das alles hat so sein sollen. Aber in dem Moment, wo das so ist, da ist das ja nicht da. Da gibt es ja dieses Moment nicht von Erkennen, also wenn es nicht wirklich was ganz Dramatisches ist, dieses Momentum von Erkennen und von Verstehen und von Akzeptieren und von dankbar sein jetzt immer noch für diesen Mist, der da einem passiert ist. Bei dir ist tatsächlich auch so gelaufen, dass sich bei dir dein Körper gewehrt hat.
Ja.
Also dieser Dialog zwischen Kopf und Bauch, willst du das überhaupt noch, bist du hier richtig? Und der Bauch, aber ja, dieser Kampf sozusagen hat sich dann irgendwann tatsächlich auch im Körperlichen manifestiert.
Ich bin sogar überzeugt, dass das für alle Menschen, also dass es generell so ist. Mhm. Und je nachdem, welchen Plan, welchen Aufgabe du hast, vor allem aber auch, wie stark dein Ego ausgeprägt, wie stark deine Glaubensmuster und Ängste ausgeprägt sind, desto stärker wird der Kampf auf der Ebene des Körpers ausgefochten. Wenn ich mehr Anteile von meiner Mutter praktisch abgeschaut hätte, was Intuition angeht, dann hätte ich diesen Kampf nicht erst zum Schluss auf dieser Ebene durchführen müssen, dann wäre ich schneller meinem inneren Stimme gefolgt, aber in der Konstellation, in der ich mich befand, deswegen ist daran nichts falsch, ich hätte gar nicht anders können. Ich hatte diese Intuition zu dem Zeitpunkt nicht und ich hatte auch zu viele Ängste, um anders zu entscheiden. Es hat alles, und deswegen braucht man gar keinen Vorwurf machen, auch niemandem anderen. Es ist alles genau so, wie es ist, richtig. Bei mir war die Konstellation so, starkes Ego, an dem einen Punkt Existenz, wirtschaftliche Existenz, große Ängste, konnte gar nicht anders funktionieren, als mich an einen Punkt, körperlich an einen Punkt zu bringen, bei dem ich komplett kapitulierte, mein Verstand komplett kapitulieren musste, weil alle Ärzte sagen, unheilbar, die und die Prognose, die und die Aussicht, und dann klappt dein ganzes Modell zusammen. Alles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt eingeredet habe, war, hier kannst du gegen Spray nehmen, hier gegen kannst du eine Tablette nehmen, und wenn du jetzt noch mehr Gas gibst als Investmentbanker, ist es dir vielleicht sogar vergönnt, mit 55 schon in Rente zu gehen. Ich habe also dann gedacht, okay, dann noch mehr Gas mit 53, vielleicht schafft es der Körper bis 53, aber das ist natürlich völliger Unsinn. Aber das ist sozusagen die Art und Weise, wie ich versucht hatte, einen Kompromiss, der Verstand versucht, einen Kompromiss auszuhandeln. Aber wer gegen die Intuition oder gegen die Intelligenz des Lebens kämpft, wird verlieren. Das ist wie mit dem Luftanhalten. Du kannst sie anhalten, aber das Leben wird sich durchsetzen. Du wirst dich durch Luftanhalten nicht töten können. Und das ist so. Notfalls wird die körperliche Intelligenz dich ins Unbewusste, also in die Berufslosigkeit transferieren. Du wirst es nicht schaffen. Aber der Kampf auf dem Körper hat auch alle Aspekte. Er hat meine Freiheit bedrängt durch die eine Art von Krankheit. Er hat meine Lebenslust praktisch ruiniert, dadurch, dass ich fast nichts mehr essen oder trinken konnte, gegen alles allergisch und unverträglich reagierte. Die Freiheit war vor allem durch Asthma beeinschränkt. Ich konnte nicht mehr spontan mit meinem Jungen Sport machen oder hinterherrennen, weil bei mir sofort das angeschlagen hat. Ich hatte Migräne, ich hatte Autoimmunkrankheiten. Das sind alles Dinge, die so auf die Lebenslust drücken, dass dir dein Geld oder dein Erfolg sowas von egal wird, dass du an einen Punkt gebracht wirst, wo du nur noch weinst und sagst, ich kann nicht mehr, ich lass jetzt alles los. Und selbst das hatte noch nicht ganz gereicht. Klar, es ging auch an die Eitelkeit. Das ist ja auch natürlich, jeder Mensch hat eine Eitelkeit. Ich hatte sie sicherlich auch in besonderem Maße, musste ich feststellen. Und da schickt mir das Leben eine Hautkrankheit oder eine Hautirritation, Autoimmunkrankheit, die sich nur im Gesicht zeigt. Alle Körperteile kannst du verstecken, aber erstmal kannst du wegsprühen. In keinen Verhandlungen merkt man, dass du vielleicht eine Tablette genommen hast oder irgendwas. Aber in Verhandlungen zu gehen, im Investmentbanking, mit einem Gesicht, das sich immer stärker verfärbt, zeigt deine Schwäche, zeigt, dass du irgendwas im Leben nicht richtig machst. Das irritiert dich in deinen Grundfesten. Das kannst du nicht mehr verstecken. Du kannst anfangen, drüber nachzudenken, mir sind auch die Haare büschelweise ausgefallen. Also gedanklich hatte ich mich immer gesehen, du verwandelst dich zum Monster. Du wirst irgendwann unansehnlich. Du wirst auch nicht mehr die Kraft und die Stärke, die Selbstbewusstsein haben, in Verhandlungen deine Deals zu machen. Und das hat mich wirklich im Grunde extrem an allen Ecken bearbeitet. Aber der wirklich auslösende Punkt war, ich hatte mein Unternehmen, also in der Zwischenzeit hatte ich dann eine australische Investmentbank gegründet, eine Deutschlandniederlassung, habe die später dann selber übernommen im Zuge der Finanzkrise und habe dann in München mein Büro gehabt und bin wochenends zur Familie gependelt. Und der Sonntagabend war ein Ritual mit meinem damals 6-, 7-, 8-jährigen Sohn, die Mülleimer rauszustellen, ihn zum Bett zu bringen, eine Bärchengeschichte zu erzählen. Oh Gott, das darf der jetzt nicht hören. Eine gute Nachtgeschichte. Und dann habe ich mich auf die Autobahn gemacht und bin nach München gefahren für die Woche. Und auf dem Heimweg, also auf dem Weg von dem Mülleimern zur Haustür, haben wir immer ein Wettrennen gemacht. Das war ein Ritual. Und er wurde natürlich auch immer schneller. Er hat die Wege so gut geschnitten, ohne dass ich ihn rempeln musste. Hätte ich mich anstrengen müssen. Aber an dem Abend ist etwas passiert, dass mein Herz, als wir in der Wohnung ankamen, arrhythmisch schlug. Ich hatte Herzrhythmusstörungen. Also Bluthochdruck, all das kannte ich. Aber Herzrhythmusstörungen ist etwas so Krasses, weil du einen Puls von 130, 140, 150 hast, obwohl du auf dem Boden liegst. Und dann setzt es für 2, 3, 4 Sekunden aus. Und du kannst gar nicht anders auf dein Herz hören. Schlägt's wieder? Schlägt's nicht? Das geht so an die Grundlage des Lebens. Und du weißt genau, wenn es da jetzt nicht weiter schlägt, dann ist es vorbei. Dann machst du ein paar Atemzüge, dann ist es vorbei.
Erhebt man das tatsächlich so bewusst?
Ja, und das ist das, was das Leben nämlich sagt, Holger, zweierlei. Du bist nicht bewusst genug gewesen. Du gehst nicht in die Präsenz. Du hörst nicht auf dein Herz. Und das ist genau das.
Aber darf ich da mal ganz kurz fragen? In dem Moment, wo du auf dem Boden liegst und du merkst, mein Herz schlägt mit 130 Beats per Minute und dann hört es mal auf für 3 Sekunden. Dann sagst du ja nicht, Holger, du bist nicht in der Präsenz. Holger, du hörst nicht auf dein Herz. Da ist doch im ersten Moment erstmal nur reines Entsetzen, oder?
Nein, was ist eben der Verstand, der das bewertet, ist weg. Der nämlich nicht sagt, diese Sätze, sondern es ist nur noch Achtsamkeit, es ist Bewusstsein. Du bist im Jetzt, du achtest, du bist Beobachter. Da ist nichts mehr. Du beobachtest. Spürst nicht mal Angst.
Also du hast keine Angst, sondern Nein. Für dich war es wirklich so, tendenziell würde man sagen, du hast quasi neben dir gestanden und hast dir selbst zugeguckt und hast gesagt, das ist ja mal spannend.
Für diesen Moment ja. Erst wenn du dann nachher mit Familienmitgliedern natürlich in Kontakt bist und dann sagst du, ich habe gerade gegoogelt, wenn du jetzt nicht wirklich nach 2 Stunden jetzt ins Krankenhaus gehst, kannst du einen Schlaganfall kriegen, kannst gelähmt werden oder irgendwas, dann kommt Angst auf. Natürlich. Oder wenn ich beim Arzt bin und der dann sagt, pass mal auf, wenn wir das jetzt in der dritten Dosis heute Nacht nicht hinkriegen, dann werden wir dir morgen früh den Brustkorb öffnen. Das sind dann so Momente, wo du dann nachdenkst, dann kann sich Angst entwickeln. Aber in der Sekunde, wo das Leben dich zum Zuhören zwingt, machst du nichts anderes als zuhören. Das ist immer, wenn du in Lebensgefahr bist. Oder wenn du Menschen in Lebensgefahr begegnest, wirst du zum Retter. Und dann kann dein Reporter am nächsten Tag dann oder danach fragen, du bist ein riesiger Held, was du da vollbracht hast. Hast du keine Angst gehabt? Jeder Mensch wird dir sagen, also der wirklich in so eine Situation eingetreten ist, im Schluss des Lebens, wird sagen, ich habe nicht gedacht. Und wenn ich nicht denke, habe ich keine Angst. Ich bin geleitet worden vom Leben. Jetzt im Nachhinein stimmt, oh Gott, das hätte ja explodieren können, das Auto. Dann können Ängste kommen, aber in dieser Sekunde hast du keine Angst. Du weißt, was du tun musst.
Genau, und das war auch so bei dir. Du hast dann logischerweise erkannt, da ist was nicht in Ordnung. Also eben Herzrhythmusstörung, du hast es gegoogelt, du bist dann ins Krankenhaus. Und wie ging es dann für dich weiter?
Also vielleicht einen Punkt noch. Nach 12 Stunden hat man es medikamentös nicht in Ordnung bekommen. Man hat mich dann auf die Operation vorbereitet. Und ich bin ein letztes Mal raus auf den Gang, bin mehrmals ins Zimmer geordert worden, weil es zu gefährlich sei. Ich bin trotzdem raus auf den Gang und habe vor Zeugen gesagt, ich weiß ganz genau, warum ich das habe. Ich habe so viele Krankheiten, ich weiß genau, was es ist. Und diesmal ist es das Herz und ich verspreche meinem Herz, dass ich ab heute auf mein Herz höre. Ich werde das tun. Und egal, was der Verstand mir sagt, und mein Verstand ist, er ist intelligent. Früher habe ich gedacht, bin ich intelligent, wie toll. Ich habe festgestellt, dass das eine riesige Bürde ist, einen intelligenten Verstand zu haben, weil der findet immer etwas, um dir zu sagen, das ist viel zu gefährlich. Das geht ja gar nicht. Und das ist überhaupt nicht gut. Und ich wollte irgendwann wirklich auch befreit sein davon. Ganz ehrlich. Und auf diesem Gang draußen habe ich mir gesagt, ich höre jetzt wirklich auf mein Herz, ich verspreche es, egal was mein Verstand mir einredet, egal welche Ängste ich haben werde, ich werde auf mein Herz hören. So gut es natürlich nur gelingt. Aber der Entschluss war gefasst und es ist fast unglaubwürdig, aber es ist Tatsache, dass in dieser Sekunde mein Herz wieder normal zu schlagen hat angefangen. Und es bis heute blieb. Das ist etwas, wenn du das selber erfährst, dann weißt du, hier gibt es eine Korrespondenz zwischen dieser Intelligenz des Universums, das sagt, du brauchst jetzt diese Herzrhythmusstörung, sonst kriege ich dich nicht in diese absolute Präsenz, dann lernst du sie mal kennen, den Frieden, der dort herrscht. Obwohl du in Lebensgefahr bist, du erlebst auch Frieden. Du erlebst Ruhe, die du nämlich da oben durch den Kopf nicht hast. Und wenn du mir folgst, werde ich dir auch zeigen, dass ich die Lösung habe, die dein Verstand schon lange nicht mehr gefunden hat. Heißt aber nicht, dass ich heute nicht immer wieder noch Angst habe, wenn ich in manche Situationen gerate.
Nee, ist ja klar. Ich tippe ja auch noch den Code schon mal manchmal falsch ein. Wie ging es dann weiter?
Dann ging es so weit weiter, dass ich Entscheidungen getroffen habe. Ich habe mein Unternehmen, klar, du hast Verträge, du musst es irgendwie abwickeln. Ich habe aber innerhalb, glaube ich, von 12 oder 15 Monaten das Unternehmen verkauft. Es hört sich groß an, es sind ein paar Projekte gewesen, es ist jetzt, es ist ordentlich was aufgebaut, aber jetzt auch nicht so überdimensional. Ich habe es verkauft und habe mich um das gekümmert, wonach mir wirklich war, wonach mein Herz mich aufgerufen hat. Das war Weisheit ins Leben zu bringen, Liebe und Weisheit. Im Grunde, glaube ich, kann man das beide gar nicht voneinander trennen, weil es eine Quelle hat. Das Buch heißt auch nicht umsonst Quelle des Reichtums. Ein Verlag wurde auf mich aufmerksam, der hat diesen Spagat zwischen doch auch schon spirituellen oder tiefgründigeren Texten in gewissen Magazinen, die ich geschrieben habe, also waren aber Wirtschaftstexte, Wirtschaftshefte, und diese Geschichte mit den Krankheiten und diesen Überwindungen fanden die interessant und gesagt, das schreibst du jetzt ein Buch. Und also darauf habe ich mich dann fokussiert, dann habe ich mich um die Familie mehr gekümmert, um meinen Körper, der in der Folge auch komplett von allen Krankheiten geheilt wurde. Mhm. Was auch natürlich, was einen Menschen prägt. Weil wenn dir jahrzehntelang gesagt wird, diese Krankheiten sind nicht heilbar, du aber durch deine Intuition, und man darf nicht sagen, du dich selbst, und es ist die Präsenz. Da gibt's eine Energie, eine Intelligenz des Universums, die ist weit über unseren Fähigkeiten. Und wenn du ihr den Raum gibst, den du öffnest, also praktisch den Zugang zu dieser Quelle öffnest, dann regelt sich das, dann kannst du geheilt werden, kannst du auch Beziehungen heilen, dann kannst du im Grunde, egal wo du, Goethe hatte gesagt, egal worauf du deinen Geist richtest, da kommt dir viel entgegen. Eine Zeit lang war das bei mir noch unbewusst im Investmentbanking, deswegen floss mir da materielle Erfolg entgegen. Dann war es auf geprägt von diesem Satz, Gott hat kein Asthma, den ich damals im Kloster einfach in mir intuitiv hatte. Okay, wenn ich kein Asthma haben muss, dann will ich gucken, Universum zeigt mir den Weg, wie ich gesund werde. Und du wirst daraufhin gesund. Und es ist egal, worauf du deinen Fokus setzt, dein Geist, deine Achtsamkeit, deine Gegenwärtigkeit, dort entsteht das. Und das ist so gewaltig, so groß, dass du Und das ist ein Nebeneffekt, immer demütiger wirst. Was du vorher glaubtest auf dieser Bühne, Investmentbanking, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, weil das eben einfach mein Leben war, wie toll ich mich da fühlte, wie gut und wie wichtig und so ich da war. Angesichts solcher Erfahrungen wird selbst ein etwas selbstverliebter Investmentbanker sehr demütig.
Du sagst es gerade, du warst ein sehr erfolgreicher Investmentbanker und die Frage möchte ich dir jetzt stellen, du machst heute was anderes, du gibst heute Seminare, sprichst auch darüber, was dir widerfahren ist, gibst dein Wissen weiter. Wie ist das für dich? Also dieses Thema von früher war ich da,
ja.
Und heute bin ich da. Das ist natürlich viel besser. Ich fühle mich viel wohler. Ich bin gesund. Mhm. Was ja mal das höchste Gut ist auf Erden. Tendenziell zu sagen, wunschlos glücklich. Oder manchmal noch ein Blick zurück.
Also es gehört zusammen. Das Ganze ist viel tiefgründiger, als ich das je geglaubt hatte. Ich hatte damals im Krankenhaus oder dann kurz danach, als dieses Buch erschienen ist, gedacht, so, jetzt warst du dort im Investmentbanking extrem erfolgreich, jetzt hast du schon durch Intuition, also nochmal, ich beziehe das nicht auf mich, es fließt dann einfach, es ist da, hat jeder Zugriff. Aber es ist eine Weisheit zu dir gelangt, Holger, die jetzt im Vergleich zum Umfeld schon etwas größer ist, also da ist etwas. Das hätte mir den Eindruck vermitteln können, wow, du bist schon ganz schön vorangeschritten, du hast da was erreicht und machst das jetzt so weiter. Aber das Leben funktioniert ganz anders. Ich habe danach noch viel, viel mehr lernen dürfen. Und zum Beispiel durfte ich lernen, meinen Körper zu heilen. Danke, dass mein Körper wieder gesund ist. So, jetzt war meine Achtsamkeit, mein Fokus, mein Geist, der Geist 2-3 Jahre lang auf die Beziehung zu meinem Sohn vor allem, auf meinen Körper gerichtet, auf wie erlange ich Weisheit und Liebe, dass mir der Aspekt Geld völlig abhanden kam. Da war auch irgendwo eine Prägung, wer auf so einem Weg ist, der steht dann über der Materie und der braucht kein Geld. Das ist natürlich völlig Unsinn. Und wenn du aus dem Investmentbanking kommst, hast du eine gewisse Prägung mitbekommen. Das ist wie eine Infektion. Du bist davon abhängig. Also nach einer gewissen Zeit, ich wurde glücklich darüber, wieder gesund zu werden, so viel Weisheit zu empfangen, so viel Liebe, Achtsamkeit von Menschen, weil du es ja auch mittlerweile lernst zu geben. Also es reflektiert sich ja. Und dann guckst du rüber und merkst plötzlich, dass es wehtut, dass nicht mehr so viel Geld reinkommt. Das macht auch was mit dir. Dann merkst du, wie du identifiziert warst, wie dein Selbstwert damit identifiziert war. Also, die nächste Lektion stand an. Es ging nicht bloß um Körperheilen. Jetzt ging es auch darum, befriede dich mit dem Banking. Du hast auch eine Zeit lang es nicht gewertschätzt, drinnen zu sein. Du hast an dem Geldsystem eine Ungerechtigkeit daraus kritisiert und hast dich praktisch selber dann auch deshalb irgendwie herausentwickelt. Aber es hat dir so viel Gutes beschert, an Erfahrung, nicht nur an Geld, sondern auch an Erfahrungen, Menschen, die du kennst. Das ist wieder so eine Studie natürlich. An jedem Ort, wo du stehst, kannst du Menschen lesen, lernen. Und das natürlich gerade im Banking, weil da alles so extrem ist, sehr intensiv ist. Und mich damit komplett zu versöhnen, ja, das war schön, dort gewesen zu sein. Ich habe es genossen. Es ist nicht alles gut, nicht alles lichtvoll, was dort getan wird. Aber das ist in keinem Bereich, auch nicht im Bildungswesen, auch nicht im Gesundheitswesen, auch gar nicht in der Politik. Aber mich damit auseinanderzusetzen, sagen, es war schön, das Geld hat mir sehr vieles ermöglicht, sonst hätte ich diesen ganzen Prozess auch nicht finanzieren können, dass ich mich jetzt um Sohn kümmere, um andere Dinge. Und aber dabei ist etwas gestorben, was ich nicht wusste, dass es ein ganz großer Teil meiner Identität ist. Mein Erfolg, mein Geld, die Identifikation darüber. Und so war das der nächste Prozess. Das Sterben auf dieser Ebene und das tut auch weh. Da kommen die Ängste auf, weil warum habe ich diesen Beruf gewählt? Weil ich mich unsicher fühle, wenn Geld zurückgeht. Also auch diese Erfahrung. Wirklich frei sein vom Geld, ohne es, also schon gar nicht es zu verurteilen. Ich finde es gut, ich finde es schön, ich liebe Geld. Aber man darf es erst dann, ist es wie mit dem Alkohol, erst dann, wenn man wirklich bewusst damit umgeht, ist es gut. Vorher kann es auch sehr gefährlich sein.
Sehr schön. Holger, vielen, vielen Dank für deine Geschichte, dass du die mit uns geteilt hast. Ich habe für dich vorbereitet die Glückfinder-Fragen.
Ja.
Frage Nummer 1. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Glücklich sein bedeutet für mich, dass ich einen Schlüssel gefunden habe und das heißt für mich Präsenz, Gegenwärtigkeit, der mir in die Freiheit hilft, der mich von allem, und das heißt nicht nur Krankheiten, das ist eine Ebene, das ist die körperliche, vor allem von inneren Unfreiheiten von Konditionierung, Glaubensmuster, vor allem Ängsten befreit. Und dazu dient das Leben, dient jede Lebenssituation, jede Begegnung. Wenn etwas in dir aufkommt, eine Angst, eine Reaktion, eine Enttäuschung, mit Präsenz begegnen und du heilst genau diesen Aspekt in dir und wirst von diesem immer freier. Und für mich ist das wahre Ziel in diesem Leben, komplett frei zu werden.
Glaubst du, das ist erstrebenswert?
Ja, weil dann erst bin ich frei, alles zu wählen, was ich will. Dann kann ich auch wieder ins Investmentbanking gehen, wenn ich das will. Ich werde dann drinnen nicht meckern. Ich werde da drinnen auch mich nicht verlieren. Ich werde da drinnen auch nicht wieder, wenn ich frei bin, nicht wieder eine Überheblichkeit oder gar Arroganz entwickeln. Ich kann überall hingehen, ich kann auch in jede Situation gehen. Ich kann in eine alte Partnerschaft, die ich vielleicht im Unfriede beendet hatte, ich kann dieser Person wieder begegnen, weil ich keine Angst habe. Ich habe keine Hemmung, ich habe keine Scham. Ich bin völlig frei. Ich kann praktisch an jeden Ort dieser Erde dann gehen. Also ich sage, ich spreche für mich auch noch in der Zukunft. Ich bin da noch nicht. Aber es ist deswegen erstrebenswert für mich, weil ich so frei bin, dass ich keine Marionette von meinen Konditionierungen bin.
Mhm. Cool. Was glaubst du? Wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ehrlich gesagt gefällt mir dieses Wort Verantwortung im Zusammenhang Glück nicht. Gerade weil ich es auch so definiere. Deswegen würde ich sagen, um es nicht allzu lange zu machen, niemand ist verantwortlich. Das Leben ist, wie es ist. Ich kann es erkennen. Und solange ich es nicht erkenne, gilt, denn er weiß nicht, was er tut.
Okay. Spielst du Lotto?
Nein.
Macht Geld glücklich?
Es ist für mich so eine Art Magnifier oder Amplifier, wir haben Verstärker. Wenn ich abhängig davon bin, wird das Leben mir das Geld sowieso entziehen, um zu zeigen, da war deine Abhängigkeit, dann kann ich darunter unglaublich unglücklich werden. Und solange ich sehr viel Geld habe, kann ich mich vermeintlich glücklich fühlen, bis es mir weggenommen wird. Aber definitiv ist es so, wenn ich einigermaßen von all diesen Dingen frei bin, ja, ist Geld richtig gut und es macht, kann das Glück extrem verstärken.
Gut. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Weil ich weiß, dass die Intuition mich immer folgt und ich letztlich nirgends mehr in meinem Leben ratlos oder völlig verzweifelt stehen muss.
Schön. Letzte Frage. Gibt es irgendwelche Bücher oder Podcasts oder Seminare oder was auch immer, was du empfehlen möchtest, wo du sagst, das hat mir gut gefallen? Das hat mich weitergebracht, das möchte ich gerne empfehlen.
Auf der Ebene der Sachbücher ist es eindeutig Eckhart Tolle, Jetzt Kraft der Gegenwart, das ist das Buch, das meinen Prozess, der vor 15 Jahren begonnen hat, irgendwo dann einige Jahre später für mich in Worte fassen konnte, was da eigentlich passiert ist. Und ich kenne kein Buch, aber ich habe auch nicht so viel gelesen auf der Ebene oder in der spirituellen Ebene, dass die Lebenszusammenhänge so weise und so tiefgründig erklärt werden.
Okay. Zum Schluss habe ich noch ein Glückfinderbuch für dich da. Guck mal, da kommt's schon, meine geliebte Ehefrau. Hey, danke, Schatz. Für dich das Glückfinderbuch.
Vielen Dank. Dankeschön.
14 Geschichten von Menschen, die ihr Glück gefunden haben.
Da steht meine Geschichte noch gar nicht drin.
Da steht deine Geschichte, aber vielleicht schreiben wir, ich schreibe ja noch ein zweites Band, vielleicht kommt es ja. Ein zweites Band. Holger, wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann er das tun?
Also kann meinen Namen auch googeln, Holger Andreas Elsner, den gab es lange Zeit nur einen, das ist irgendein Arzt im Norden und jetzt erscheint vor allem natürlich auch mein Name, Holger Andreas Elsner, die Website heißt auch so, www.holgerandreaselsner.com und ja, das ist der beste Weg.
Cool, ich werde da drauf natürlich verlinken, genauso wie auf deine Buchtipps und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für dieses Interview, dass du dir die Zeit genommen hast, uns an deiner Geschichte teilhaben zu lassen. Und wünsche dir und uns jetzt hier noch einen schönen Tag am Glückfindertag in Ludwigsburg und sag herzlichen Dank und euch da draußen. Macht's gut. Tschüss.
Vielen Dank, lieber Andreas. Vielen Dank euch alle.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an
andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.